JFDE, der Podcast.
Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns weiter, wie sollte es auch anders sein? Und er beschäftigt uns mittlerweile in immer mehr Facetten. Zum Beispiel in dieser, nachzulesen auf der Themenseite der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Eine immense Hilfsbereitschaft in unserer Gesellschaft. Und zwar längst nicht nur in jenen Teilen, die für ihre Refugees-Welcome-Parolen bekannt sind. Nein, ganz im Gegenteil. Wo die einen demonstrieren und sich profilieren, da fassen die anderen an, sammeln Spendengelder, organisieren Hilfskonvois oder nehmen Flüchtlinge bei sich zu Hause auf. Einige Fälle schildern wir, wie gesagt, in der aktuellen Ausgabe und der ein oder andere dürfte durchaus verwundert sein, wer da so alles zu den Flüchtlingshelfern der Gegenwart zählt. Dann aber auch das, unsere Hilfsbereitschaft wird offenbar einmal mehr ausgenutzt. Trittbrettfahrer kommen über das Ticket Ukraine nach Deutschland, landen hier in einem Chaos, ein Chaos, das zu ihrem Ticket wird, ihrem Ticket ins deutsche Sozialsystem. Und dann auch das, die Wehrhaftigkeit der ukrainischen Armee, von vielen hierzulande bewundert, führt doch indirekt zu der Frage, wie steht es denn um unsere Wehrhaftigkeit? Wären auch wir imstande, uns so hartnäckig gegen einen Aggressor, wen auch immer, zu verteidigen, der unser Land überfällt? All das zusammen ist diese Woche unser Thema.
Das JFTV-Thema der Woche.
Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von JFTV-Thema. Und herzlich willkommen auch, es freut mich sehr, ihn heute mal wieder hier bei JFTV begrüßen zu dürfen, einen Stammautor der Jungen Freiheit. Herzlich willkommen, Michael Paulwitz.
Hallo, guten Tag.
Ja, Herr Paulwitz, ich habe es gerade eingangs schon gesagt, es gibt eine große Hilfsbereitschaft in der deutschen Gesellschaft. Und zwar, wie wir in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit zeigen, eben auch im konservativen Milieu, im bürgerlichen Milieu, in jenen Teilen unserer Gesellschaft, denen 2015 aufgrund ihrer Kritik an der damaligen Asylmigration immerzu unterstellt wurde, fremdenfeindlich zu sein, ausländerfeindlich zu sein etc. pp. Jetzt stellen sich die Dinge plötzlich ganz anders dar. Wie erklären Sie sich das?
Es gibt ja einen entscheidenden Unterschied zur Asylkrise von 2015. Damals kamen illegale Migranten, die Versorgung suchten. Jetzt kommen echte Kriegsflüchtlinge, doch dazu aus unserem Kulturkreis, aus unserer Nachbarschaft. Und da ist es doch ganz selbstverständlich Christen- und Menschenpflicht, dass man für seine Nachbarn da ist und ihnen beisteht in der Not.
Ja, auf der anderen Seite jetzt schon ersichtlich, dass unsere Hilfsbereitschaft auch einmal mehr ausgenutzt wird. Trittbrettfahrer machen sich offenbar diese Situation zunutze. Damit beschäftigen Sie sich in Ihrem aktuellen Beitrag für die Junge Freiheit. Was haben Sie da für Beispiele gefunden, wo jetzt schon ersichtlich ist, dass hier auch Dinge in die falsche Richtung laufen?
Das ist nun leider das unerfreuliche Déjà-vu zur Asylkrise 2015. Dass es wieder Menschen gibt, die diese Hilfsbereitschaft und diese Flüchtlingsströme ausnutzen, um sich Versorgung zu sichern, die ihnen nicht zusteht. Was wir wissen, es gibt illegale Migranten aus dem afrikanischen und arabischen Raum, die sich meistens auf der Balkanroute über Rumänien nach in die Ukraine schleichen, sich dort falsche Pässe sichern, die es für ein paar Euro auf dem Schwarzmarkt gibt, mit diesen Pässen über die Grenze nach Polen gehen. Als Nicht-Ukrainer können sie ausreisen, als Ukrainer reisen sie ein und in Polen werden sie natürlich einfach durchgewunken und machen sich weiter auf den Weg ins Wunschzielland Deutschland.
Wunschzielland Deutschland, ja, wohl auch deshalb, weil hier einmal mehr nicht kontrolliert wird. Stichwort Chaos in Berlin. Herr Paulwitz, auch das ein Déjà-vu, oder?
Das Staatsversagen bei der Aufnahme dieser Flüchtlingsströme, das ist das zweite Déjà-vu. Wieder versagt der Staat, er hat offensichtlich nichts gelernt aus den Erlebnissen von 2015. Wieder sind es ehrenamtliche Helfer, die einspringen und dafür sorgen, dass nicht alles im Chaos versinkt. Aber Berlin als Hotspot des Staatsversagens in Deutschland spielt eine besonders unrühmliche Rolle. Die Registrierung funktioniert nicht, die Behörden kapitulieren, die Sozialämter sind überlastet. Die Polizisten können nur noch schätzen, wer da überhaupt alles ins Land kommt. Die Unterkünfte sind belegt. Dort sitzen immer noch die illegalen Migranten von vor 7 Jahren, die man nicht losgeworden ist, während die echten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nicht selten obdachlos und auf der Straße übernachten.
Nun sind das Dinge, insbesondere wenn wir auch auf die aktuelle Regierung schauen, die ja von Rot-Grün dominiert wird, zwei Parteien, die ja die Multikulti-Ideologie stark vertreten. Also kurzum, sind das Dinge, die nur in Unfähigkeit begründet sind, oder unterstellen Sie da auch zumindest den einen oder anderen, dass da eine Absicht dahinter liegt?
Man kann eigentlich dieses Ausmaß an Versagen und an Lernresistenz gar nicht mehr jetzt mit reiner Dummheit oder Unfähigkeit erklären. Da ist offensichtlich Vorsatz und ideologische Absicht dahinter. Es ist gerade der Bundesinnenministerin, Frau Faeser, die sich ja sowieso mehr mit dem Kampf gegen rechts beschäftigt als mit ihren eigentlichen Aufgaben, der ist es offensichtlich ein Anliegen, auch diese Flüchtlingskrise auszunutzen, um die illegale Migration nach Deutschland anzuheizen. Und eben gerade nicht oder nicht nur echte ukrainische Kriegsflüchtlinge aufzunehmen, die hier nur auf Zeit Schutz finden wollen und möglichst schnell in ihre Heimat zurückkehren wollen, sondern illegale Migranten, die auf Dauer dem Sozialsystem auf der Tasche liegen und damit der Asylindustrie und der rot-grünen Klientel neue Arbeit und neue Beschäftigung verschaffen.
Ja, Deutschland will diese Flüchtlinge so schnell wie möglich integrieren, offenbar. Auf der anderen Seite, viele Flüchtlinge wollen das gar nicht. Gibt auch durchaus kritische Stimmen aus der Ukraine. Ist ein schönes Beispiel, oder? Wo man sieht, dass das, was uns hier als das Gute präsentiert wird, vielleicht nur das gut Gemeinte ist, aus Sicht eines anderen Landes hingegen vielleicht gar nicht so gut. Denn schließlich möchte man dort ja auch irgendwann mal in einer Zeit nach dem Krieg dieses Land wieder aufbauen und braucht dann vielleicht eben jene Menschen, die wir jetzt hier unbedingt integrieren und damit also zum Hierbleiben animieren wollen, oder?
Ja, die ukrainische Generalkonsulin, Frau Tybinka, hat ja einen Auftritt gehabt vor der Kultusministerkonferenz, wo sie der Bundesregierung wirklich eine schallende Ohrfeige versetzt hat. Sie hat gesagt, nein, wir wollen nicht, dass unsere ukrainischen Kinder integriert werden in Integrationsklassen. Wir wollen, dass sie weiter nach ukrainischem Standard beschult werden, der im Übrigen, sagt sie, viel höher ist als der in Deutschland, also weitere Ohrfeige. In der Ukraine ist das Schulsystem komplett digitalisiert. Es ist also möglich, dass ein Lehrer in der Westukraine Flüchtlingskinder in deutschen Unterkünften unterrichtet. Und die Konsulin sagt ganz klar, nein, wir wollen nicht, dass die Kinder integriert werden. Wir wollen, dass die Familien so schnell wie möglich zurückkehren wollen. Und sie sollen bitteschön bei ihren vertrauten Standards bleiben und in ihrer gewohnten, auch geistigen Umgebung bleiben. Wir wollen keine Integration.
Ist es vielleicht aus ukrainischer Perspektive für den einen oder anderen sogar abschreckend, sich in diese deutsche Multikulti-Gesellschaft zu integrieren?
Also es ist nicht nur abschreckend, es ist für viele ukrainische Flüchtlinge geradezu traumatisierend. Es gibt ja die Aussagen von einer Frau, die Flucht ergriffen hat. Sie sagte, Notunterkünfte und wir werden ständig bedrängt von irgendwelchen Afrikanern und Arabern. Es war die Hölle. Sie ist nach Polen zurückgegangen, besonders tragisch. Der Fall, der in Düsseldorf Schlagzeilen gemacht hat, der im Übrigen auch kein Einzelfall ist, von einer jungen Ukrainerin, die in einer Sammelunterkunft von einem Iraker und einem Tunesier vergewaltigt wurde. Und die tragische Ironie ist, dieser Iraker und dieser Tunesier, die waren selber mit falschen Pässen als sogenannte Ukrainer, also mit mutmaßlich falschen Pässen als sogenannte ukrainische Kriegsflüchtlinge eingereist. Also eben dieses Versagen, dass man diesen Missbrauch duldet, dass man die Grenzen nicht kontrolliert, dass man nicht schaut, wer kommt, dass man wieder jeden hereinlässt, auch Sicherheitsrisiken, Gefährder, potenzielle Kriminelle und Straftäter. Das wirkt auch abschreckend auf diejenigen, denen wir eigentlich helfen wollen und helfen sollen, den ukrainischen Kriegsflüchtlingen.
Tja, Flüchtlinge, die vor Flüchtlingen flüchten. Also willkommen im Irrenhaus Deutschland, oder?
Das ist wirklich ein Offenbarungseid für die deutsche ideologiegesteuerte Migrationspolitik, dass echte Flüchtlinge sichere Fluchtwege brauchen aus Deutschland nach Polen, weil sie sich vor den falschen Flüchtlingen, die in Deutschland kritiklos und ohne Unterschied aufgenommen werden, fürchten und um ihre Sicherheit bangen.
Ja, Stichwort Sicherheit. Das ist eine andere Facette, mit der wir uns beschäftigen in der aktuellen Ausgabe. Zum Beispiel mit einem sehr ausführlichen Interview mit dem ehemaligen Luftwaffengeneral Joachim Wundrack. Da stellt Kollege Moritz Schwarz eine sehr interessante Frage, nämlich wie sähe es denn aus, wenn wir hier in Deutschland uns mal verteidigen müssten gegen wen auch immer, irgendeinen Aggressor, der unser Land bedroht. Herr Wundrack kommt, und das ist ja nun weiß Gott nicht der Einzige, zu dem Ergebnis, dass es da um unsere Wehrhaftigkeit nicht sonderlich gut bestellt ist. Auf der anderen Seite schauen jetzt viele auch durchaus mit Bewunderung auf die Ukraine und darauf, wie sie sich als David gegen einen militärischen Goliath doch bislang jedenfalls recht bemerkenswert zur Wehr setzt. Was können wir denn von den Ukrainern lernen an der Stelle?
Wir merken es ja an der Begeisterung vieler Menschen für die Tapferkeit und den Mut, mit dem sich die ukrainischen Soldaten trotz ihrer unterlegenen Position gegen die Invasion wehren, an der Bewunderung in der deutschen Gesellschaft dafür und diese allgemeinen Solidaritätsadressen, die begeistert. Daran merkt man ja, dass gerade in Deutschland die Menschen spüren, da fehlt uns etwas. Genau daran fehlt uns etwas. Es liegt ja nicht nur am Geld, das auch bisher durchaus vorhanden war. Es liegt an der Organisation, an der Struktur, am Beschaffungswesen. Und es liegt vor allem daran, dass es zu wenige wehrwillige und wehrbereite Menschen in Deutschland gibt. Die Abschaffung der Wehrpflicht war da ein ganz verhängnisvoller Fehler, weil es die Bundeswehr noch weiter von der Gesellschaft und von der Identifikation entkoppelt hat. Es ist ja durchaus zu begrüßen, dass die jetzige Bundesregierung zumindest einsieht, dass etwas getan werden muss. Aber mit Geld allein ist es nicht getan. Wir müssen die Bundeswehr wieder in der Gesellschaft verankern. Wir müssen ein positives Bild von ihr haben. Es muss Menschen geben, die bereit sind, zur Armee zu gehen, zu dienen und zu kämpfen. Sie müssen dann auch wissen, wofür sie kämpfen. Nicht für abstrakte Werte, sondern für ihr Land. Also die Landesverteidigung muss wieder umgestellt werden. Aber ob das alles, diese Reform nun ausgerechnet von einer linken Regierung geleistet werden kann, die von Parteien getragen wird, die überwiegend sich in modischer, ideologischer Militärverachtung und Soldatenbeschimpfung ergeben, da habe ich meine großen Zweifel.
Naja, immerhin 100 Milliarden Euro sollen der Bundeswehr jetzt einmalig zusätzlich zufließen, ein stolzes Sümmchen. Wie ordnen Sie das ein? Ist das jetzt so der Klassiker deutscher Politik? Also wenn man es nicht besser weiß, zückt man das Scheckbuch, mit anderen Worten das Geld der Bürger, und tut irgendwas vermeintlich Gutes damit? Oder erkennen Sie hier vielleicht sogar tatsächlich ein Umdenken, ausgerechnet in dieser Regierung?
Das wird die Umsetzung zeigen, ob es wirklich ein Umdenken ist. Wie gesagt, ich traue es der Mehrzahl der Parteien in dieser Koalition, die sich bisher immer gerne in modische Militärverachtung ergehen, nicht so recht zu, hier plötzlich wirklich umzudenken. Aber wünschenswert wäre es und notwendig wäre es. Aber wie gesagt, dazu braucht es noch viel mehr als Geld. Dazu braucht es ein grundsätzliches Umdenken in unserem Verhältnis zum Militär, zur Landesverteidigung und auch zur Wahrung und Wahrnehmung eigener Interessen.
Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auf Wiedersehen, Herr Paulwitz. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, soweit Michael Paulwitz, dessen Beitrag zum Thema Missbrauch unserer Hilfsbereitschaft Sie, wie gesagt, gleich auf Seite 1 der aktuellen Ausgabe finden. Ebenso, und die Lektüre lege ich Ihnen einmal mehr sehr gerne ans Herz, das ausführliche Interview mit Herrn Wundrack, der sich übrigens auch mit der Frage beschäftigt, wie es denn da jetzt militärisch weitergehen könnte in der Ukraine. Auch mit der Frage, wie sinnvoll vielleicht die bereits angesprochenen 100 Milliarden Euro investiert werden könnten. Übrigens, da einen interessanten Hinweis gibt, nämlich alleine um den Munitionsrückstand unserer Bundeswehr aufzufüllen und auf ein sinnvolles Maß anzuheben, müsste man schon 30 dieser 100 Milliarden Euro ausgeben. Also das zeigt nur eine einzige Zahl, die zeigt, 100 Milliarden sind viel, aber es ist offenbar auch sehr viel nötig, um diejenigen Lücken zu schließen, die da nicht erst jetzt, sondern auch schon in der Merkel-Ära militärisch in unserem Land entstanden sind. Ja, und dann natürlich die ausführliche Reportage über verschiedene Beispiele aus dem bürgerlichen, dem konservativen Milieu, wo Menschen anfassen und helfen und Gutes tun, um ihren Teil beizutragen, das Leid der vielen Flüchtlinge, der vor allem vielen Frauen und Kinder aus der Ukraine zu lindern. Das alles und noch viel mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Die zu abonnieren lege ich Ihnen hiermit gerne ans Herz. Verschiedenen Abo-Modelle und Varianten finden Sie unter jf.de/Probeabo. Und gerne auch wie immer zum Schluss noch der Hinweis, wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie auch unseren YouTube-Kanal. Das war's von meiner Seite. Auf Wiedersehen bei JFTV.
Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der Jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de